Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Feuilletons vom Mittwoch treffen auf eine Welt im Wandel. So lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wie visuell kreative Algorithmen uns zu einer neuen Bildkritik zwingen. Sabina Paries geht von einem Foto des Künstlers Boris Eldaxen aus, das dieser bei den renommierten Sony World Photography Awards 2023 einreichte und damit in der Kategorie Creative für preiswürdig befunden wurde. Da Eldaxen das Bild allerdings mittels KI herstellte, lehnte er selbst den Preis ab. KI-Bilder und Fotografie sollten nicht in Wettbewerben wie diesem miteinander konkurrieren. Sie sind unterschiedliche Dinge, lautete seine vielzitierte Meinung. In der FAZ widerspricht ihm nun der Leipziger Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich. Gerade in der Kategorie Creative, in der Eldaxen ausgezeichnet werden sollte und in der es keine festen Bedingungen gäbe, sei solch ein Bild legitim. Ähnlich sieht das auch Marco De Mutis, Digital Curator am Fotomuseum Winterthur, der in der Ablehnung der KI-generierten Fotografie sogar ein altes Problem erkennt. Die vermeintlichen Killer waren bisher digitale Kamerasysteme, Photoshop, die digitale Manipulation, Smartphone-Kameras, Selfies, das Internet, die Bilderflut, fotorealistische Computergrafiken. Jetzt sind es KI-Bildgeneratoren. Es sei zu eng gedacht, Fotografie nur als ein auf einer bestimmten Technik basierendes Medium zu begreifen. Der Stuttgarter Medienprofessor Andreas Koch sieht so den Handlungsbedarf einzig bei der Politik. Wir brauchen Echtheitsmerkmale für Bilder. Wir müssen die Metadaten erweitern. Wir brauchen so etwas wie eine Fahrgestellnummer, lautet seine Forderung. Im Berliner Tagesspiegel würde Caroline Fetscher gern Lehren aus dem Fall Palmer ziehen, den sie noch einmal so zusammenfasst. Beide Seiten hatten es offenbar auf maximalen Empörungsgenuss abgesehen. Der Protest sollte Palmer auf die Palme bringen und dieser seine Gegner. Für die Tagesspiegel-Autorin ist das Resultat eine ungeheure Verschwendung von Ressourcen wie Zeit, Aufmerksamkeit und Emotion. Dringend gebraucht wird eine Energiewende in diesen Diskursen. Wie diese Diskursenergiewende allerdings in Zeiten von Twitter gelingen soll, bleibt uns Fetscher schuldig. Wer es etwas bewahrender beim Lesen des Feuilletons haben möchte, wird in der Tageszeitung Die Welt von Alexander von Schönburg versorgt. Der Zauber der Monarchie ist ungebrochen, jubelt der Adelsexperte. Und das Faszinierende an Königen und Königinnen, an Prinzen und Prinzessinnen ist, dass es sie schon vor Tausenden von Jahren gab und es sie auch heute noch gibt. So werden die Weltleser auf die Krönungszeremonie von König Charles III. Und deren TV-Übertragung am kommenden Sonnabend eingestimmt. Und wer vergessen haben sollte, warum man sich das angucken sollte, dem schreibt von Schönburg ins Stammbuch: Die royalen Traditionen zu verhöhnen, ist ein Armutszeugnis, weil man dadurch den Sinn für das Märchenhafte und das Unerklärbare lächerlich macht. Irgendwann landen wir dann in einer grauen Welt, die von Technokraten und Bleistiftspitzern beherrscht wird. Eine Welt, in der man glaubt, alles dank Algorithmen und Kuchendiagrammen begreifen zu können. Gute Nacht. Wer nun denkt, dass diese triste Welt dann von IKEA möbliert ist, wird in der Süddeutschen Zeitung von Gerhard Matzig unter der Überschrift »Wie man Sägemehl zu Gold macht« zurechtgewiesen. Denn ausgerechnet die schwedischen Selbstbaumöbel erleben gerade eine teure Vintage-Wiederentdeckung. Der Impala, ein Sessel, der das Lümmeln in Leuchtfarben majestätisch inszeniert, wird auf Pamono für 2.300 Euro gehandelt. Gekostet hat er 1972 umgerechnet 45 Euro. Und wer jetzt in seinem Keller noch ein altes Möbelstück mit einem schwedischen Vornamen findet, dem bietet Matzig auch die passende Begründung für einen neuerlichen Platz im Wohnzimmer. Es ist die Rache des postmodernen Underdogs am heroischen Perfektionismus der Moderne.